Schönen guten Morgen. Ich möchte gerne vor der Predigt auch noch einmal beten. Großer Gott, wir wollen uns vor dir beugen und ja, alles annehmen, was du uns sagst und was du bist und ja, uns wirklich vor dir beugen, dich anbeten, dich loben und feiern und bitten dich jetzt, dass du Kraft schenkst beim Reden und beim Hören, auch, ja, dass du uns die Herzen öffnest und du uns in die ganze Wahrheit leitest, du uns hilfst, Wahrheit zu erkennen, auch mit Leidenschaft und Liebe zu suchen. Zeig uns deine Wahrheit, zeig uns die Wahrheit. Darum bitten wir dich und hilf uns, unser Leben entsprechend zu gestalten und auch da aufmerksam zu sein für Wahrheit und Lüge. Ja, wir brauchen deine Hilfe so sehr dabei, auch dass wir in all dem ja, von deiner Liebe herkommen und dich lieben und einander lieben und auch Menschen, alle Menschen um uns herum lieben. Bitte hilf du uns dabei. Amen. Lehre trennt, Liebe eint. Lehre trennt, Liebe eint. Stimmt das? Also gemeint ist im christlichen Bereich, dass alles, was mit Lehre, Dogmatik, Überzeugungen zu tun hat, dass uns das tendenziell auseinanderbringt, weil wir eh darüber nur streiten. Und wenn wir einander lieben, uns das zusammenbringt. Lehre trennt, Liebe eint. Und ja, ich glaube, man kann Lehre so handhaben und das Ringen um Wahrheit so praktizieren, dass es stark trennt. Vor allem, wenn es eben wirklich komplett ohne Liebe getan wird. Aber insgesamt glaube ich, sind das hier zwei falsche, oder ist es eine falsche Gegenüberstellung dieser zwei Sachen. Ich glaube, Wahrheit und Lehrmeinungen gehören dazu. Und das vor allem dann, wenn man wirklich lieben will. Also, weil wenn ich etwas oder viel eher jemanden liebe, will ich doch auch wissen, wie genau es ist, beziehungsweise wie genau er oder sie ist. Ich will mich rein vertiefen, auch inhaltlich, den anderen kennenlernen, so gut es geht. Wahrheit ist ein Teil der Liebe. Wahrheit als Teil der Liebe. So habe ich diese Predigt überschrieben. Und es geht weiter im ersten Johannesbrief. Die letzten Male ging es auch schon um die Liebe, liebt einander, tut das wirklich und tut das ehrlich und gerne. Und Gott will euch gerne dabei helfen. Und gerade auch dann, wenn euer Herz trügerisch ist, beziehungsweise wenn ihr einseht, wie trügerisch euer Herz ist, gerade dann könnt ihr wirklich mit Gottes Hilfe rechnen. Er ist die Quelle der Liebe. Und er selbst hat sein Leben für uns hingegeben. Daraus sprudelt Leben und Liebe. Und heute sehen wir, dass Johannes auch genau deswegen, weil Gott Liebe ist und er selbst auch aus Liebe um Wahrheit sehr besorgt ist. Und Johannes sagt heute, ihr Lieben, prüft die Geister. Schaut, was wahr ist. Wahrheit gehört zur Liebe dazu. Und wir gehen das heute in zwei Punkten an. Und ich sage vorweg, der erste Punkt wird sehr ausführlich werden. Das ist eigentlich, die ganze Predigt ist fast der erste Punkt. Und danach kommt noch ein kurzer zweiter Punkt. Also wir starten mit Vers 1 und dem ersten Punkt, der ganze Jesus mit den ganzen Auswirkungen. So, und da haben wir zuerst Vers 1. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 1. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Es klingt bedrohlich und da kann man auch nichts machen, weil es gibt Bedrohungen. Es wäre gefährlich, alles Bedrohliche zu leugnen und nicht wahrzunehmen. Aber wir sollen nicht allem und jedem glauben. Unter uns Menschen proklamieren Leute Wahrheit, die sie aber nicht haben. Johannes bezeichnet sie hier als falsche Propheten. Also es geht um Menschen, die beanspruchen, für eine höhere Sache zu sprechen und man ihnen deshalb glauben soll. Und direkt als erstes nennt sie Johannes aber Geister. Also glaubt nicht jedem Geist. Und ich glaube, dass es bei beiden Wörtern um dieselbe Sache geht. Aber Johannes da von vornherein auch was mit kommuniziert, wenn er sagt, glaubt nicht jedem Geist. Nämlich, dass es auch da stark drum geht, wessen Geisteskind man ist. Und das schwingt sowohl mit, welche geistliche Gesinnung man hat und auch welchem geistlichen Machtbereich man entstammt. Ich weiß nicht, ist das gut hier von der... Das verrutscht manchmal ein bisschen. Aber man versteht mich gut? Okay. Also wessen Geisteskind man ist. Und damit sind diese zwei Sachen gemeint. Das erste, geistliche Gesinnung. So wird das Wort auch damals schon manchmal verwendet. Zum Beispiel, wenn es heißt, etwas im Geist der Sanftmut tun. Also wie jemand charakterlich ist und wie man dann in dieser geistlichen oder innerlichen Verfassung etwas tut. Und das Zweite, das dabei mitschwingt, ist, welchem geistlichen Machtbereich man entstammt. Also ob derjenige vom Geist Gottes geleitet ist oder er noch in irgendeiner Weise vom Denken gegen göttlicher Geistwesen geprägt ist. Und das meint jetzt nicht direkt Besessenheit. Also es sind Leute, die Johannes hier anspricht, die irgendwelche Dinge proklamieren und dabei wollen, dass man ihnen glaubt. Und bei denen sehr entscheidend ist, welche geistliche Gesinnung sie haben und welchem geistlichen Machtbereich sie entstammen. Und wir kommen gleich noch dazu, um was es dabei aller Wahrscheinlichkeit nach damals ging. Und dann ist das hier aber auch kein Phänomen, was nur im Umfeld der Gemeinde von Johannes da war, sondern schon im Alten Testament wurde gesagt, ihr Lieben, prüft die Geister, prüft die Propheten, die zu euch kommen und euch im Namen Gottes Dinge erzählen. Prüft sie, denn es kommen auch schlechte, falsche Propheten. Falsche Propheten wird gesagt, nicht schlechte. Jesus hat eigentlich eindringlich davor gewarnt, es werden falsche Propheten kommen und andere Wahrheiten anbieten und euch von der einzigen Wahrheit wegbringen. Und auch die anderen Apostel mussten sich damit intensiv auseinandersetzen, weil es steht, was auf dem Spiel. Es steht was auf dem Spiel, wenn falsche Inhalte nicht als solche erkannt werden. Und Jesus und die Apostel warnen aus Liebe davor und mit einem pastoralen Anliegen, um Leute vor Lüge und Irrtum zu schützen. Und dann ist Johannes Aufforderung hier zum Prüfen und zum Suchen nach Wahrheit, ist das etwas durch und durch Gutes. So bedrohlich es auch ist, Johannes Anliegen und Jesus Anliegen ist gut und sinnvoll. Ein Ausleger, John Stott, hat dazu mal geschrieben, weder christliches Glauben noch christliches Lieben dürfen wahllos sein. Vor allem darf man den christlichen Glauben nicht mit Leichtgläubigkeit verwechseln. Der wahre Glaube prüft seinen Gegenstand, bevor er Vertrauen in ihn setzt. Zitat Ende. Es geht darum, Wahrheit zu prüfen, weil etwas auf dem Spiel steht. Und da steht was auf dem Spiel, auch da, wo es nur um Dinge geht, die innerhalb des Christentums verhandelt werden. Also wo es nur um Dinge geht, die irgendwie in einem weitergefassten christlichen Gedankengut vorkommen. Also wo sich Leute auch auf Jesus berufen oder auch Worte wie Liebe, Gerechtigkeit, Gnade benutzen, die im Christentum eine hohe Bedeutung haben. Auch da müssen die Geister geprüft werden. Und das war auch das, womit Johannes konfrontiert war und auch wir in unserer Zeit immer wieder sind. Und dass das so war oder auch doch so ist, das sehen wir im nächsten Vers, Vers 2. Da schreibt er weiter, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Also die Christen sollen prüfen, ob ein Lehrer, ob ein Geist aus Gott ist. Und das wissen sie durch das, was derjenige bekennt. Oder besser gesagt, durch das, wen er bekennt. Also es geht um das Bekenntnis zu einer Person, zu Jesus, dem Messias, was Christus eigentlich bedeutet. Und zwar ihn als im Fleisch gekommen bekennt. So, und da stehen wir jetzt wieder vor dem nächsten Dickicht an. Lieber Johannes, was meinst du damit? Das Erste, was heißt es, jemanden zu bekennen? Jemanden bekennen meint, sich ganzheitlich hinter jemanden zu stellen und alles, was ihn betrifft, sich dahinter zu stellen und das zu bejahen. Also es ist nicht einfach nur mit dem Mund da etwas nachzusprechen und es ist auch nicht nur in mir drin etwas für wahr halten, sondern letztlich mit Worten und mit Taten zum Ausdruck bringen, ja, diesem Jesus folge ich und das aus innerer Überzeugung. Und was heißt es da jetzt, dass man ihn als im Fleisch gekommen bekennt? Das bedeutet, dass Jesus eigentlich nicht einfach nur ein Mensch aus Fleisch und Blut ist, sondern er 100% Gott ist und war und er dann aber ins Fleisch gekommen ist. Also er Mensch wurde und zwar als Baby geboren wurde. Und er damit genau dieses körperliche Leben, wie wir es auch haben, er das auch gelebt hat. Und zwar von Anfang an. Es ist die Menschwerdung Gottes. Gott wird Mensch, um nah bei den Menschen zu sein, um ihnen Menschsein vorzuleben und um sie als Menschen vor allem Bösen zu befreien. Und mit dieser Menschwerdung Gottes beginnt seine völlige Lebenshingabe, die er aus Liebe tut. Das, was wir vor zwei Wochen schon mal hatten, in Kapitel 3, Vers 16, wo es heißt, hierin haben wir die Liebe erkannt, dass er, Jesus, für uns sein Leben hingegeben hat. Aus Liebe wurde Gott Mensch. Und das schließt alles mit ein, was Jesus in seinem irdischen Wirken getan hat. Jesus ins Fleisch gekommen. Gott wurde Mensch aus Liebe, weil er uns nur so retten kann. Weil wir auch nur so von unserer Schuld befreit werden können, wenn uns so eine Liebe entgegengebracht wird, dass der vollkommene Gottessohn stellvertretend für uns stirbt, für unsere Schuld, und er aufersteht, um all das zu besiegen, Sünde, Tod und Teufel. Und wir nur so dann auch wieder tun können, was wir tun sollen, nämlich zu lieben, unser Leben auch hinzugeben. Mit Worten und Taten zum Ausdruck bringen, ja, diesem Jesus folge ich in allen Dingen. Und das aus tiefster Überzeugung, weil ich weiß, dass er meine Schuld weggenommen hat und er jetzt für mich nur das Beste will. Ein Leben der Nachfolge, ein Leben der Lebenshingabe. Und dann können wir fragen, warum legt Johannes darauf so den Fokus? Beziehungsweise warum tut er das mit dieser Formulierung, Jesus im Fleisch gekommen bekennen? Warum macht sich daran fest, wenn das jemand bekennt, dass er im Namen Gottes spricht? Johannes sagt das aller Wahrscheinlichkeit nach, weil das die damaligen falschen Propheten gerade nicht getan haben. Also das passt sehr gut zu dem, was man über diese vermeintlich damalige Irrlehre weiß, die hier im Umfeld oder auch innerhalb der Gemeinde aktiv war. Das ist die sogenannte Gnosis oder bestimmte Vorläufer davon. Und die lehren, dass Jesus nie ganz Mensch war, sondern er nur ganz Gott war. Also man hat ihn gesehen, zwar in menschlicher Form, aber das war nur ein Scheinleib. Das war eigentlich komplett Gott. Er wurde nicht wirklich im Vollsinn Mensch, weil das gar nicht zu ihm passen würde. Und es auch gar nicht nötig war, dass er so richtig Mensch wurde. Sie meinen, er musste nur ein bisschen etwas in den Menschen anregen und inspirieren, von dem, was eh schon Gutes in den Menschen ist. Und sie meinen, es reicht, wenn auch wir uns einfach mit unserem Denken in diese geistliche, in diese göttliche und intellektuelle Ebene reindenken und da ein bisschen mehr Wissen haben zu. Aber wir müssen nicht in allen Bereichen unseres Lebens, so meinen sie, nach seinem Willen fragen und müssen ihm nicht nachfolgen und nicht so radikal lieben, wie er geliebt hat. Es reicht ein bisschen religiöses Philosophieren und religiöses Erleben. Aber dass Jesus, dieser vollkommene Gott, Mensch wird, um uns von echter und realer Sünde zu befreien, von Dingen, die wir falsch tun und falsch wollen, nein, seinem Anspruch für unser Menschsein, dem folgen wir nicht. Also diese Leute haben sich auf Jesus berufen. Sie haben Jesus verehrt als Gott, haben auch davon gesprochen, dass Jesus die Menschen liebt und ihnen gute Dinge mitgibt. Aber sie haben all diese Dinge anders gefüllt. Und sie haben sie scheinbar in durch und durch guter und hochschätzender Weise gefüllt. Ja, Jesus ist Gott. Jesus liebt die Menschen, weil er ihnen tolle religiöse Erlebnisse und Gedanken mitgibt. Aber eigentlich kommt Jesus dabei viel kleiner weg. Seine Liebe ist gar nicht so radikal und so völlig aufopfernd. Und Jesus schaut auch gar nicht so genau hin, wie die Menschen leben. Es bleiben da leider viele Probleme. Nein, der damalige gnostische Jesus ist nicht der wahre Jesus, wie er ist und wie er in Galiläa und Judäa vor 2000 Jahren als Mensch, als Gottmensch gelebt hat. Johannes hatte ganz am Anfang von seinem Brief gesagt, was von Anfang an war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben vom Wort des Lebens, von Jesus. Und das Leben ist offenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, Jesus. Und das ist geschehen, damit etwas passiert und wir verkündigen es, damit etwas passiert. Nämlich damit ihr Gemeinschaft habt mit uns und wir alle miteinander mit Gott, dass wir Gemeinschaft haben mit ihm, mit der göttlichen Dreieinigkeit. Und das in allen Bereichen unseres Lebens. Da soll was passieren, dass da Gottes Wahrheit und seine Liebe reinkommt und wir entsprechend unser Leben führen. Als Menschen in der Nachfolge dieses einen besonderen Menschen, der ganz Gott war und ganz Mensch. Wir brauchen den ganzen Christus mit den ganzen Auswirkungen seines ganzen irdischen Lebens. Und bevor ich das jetzt gleich nochmal runterbreche und versuche zu überlegen, was wir damit machen oder wie wir das übertragen auf ja, Fragen, die uns, bei uns vielleicht da sind, lese ich uns noch kurz Vers 3 vor. Vers 3. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Und da will ich jetzt gar nicht viel groß zu sagen. Wir sehen hier aber auch nochmal diese Dimension des geistlichen Machtbereichs. Also es sind dämonische Mächte und Geister am Werk, die Lügen verbreiten, Lügen sehen, wie das. Da spricht die Bibel nicht viel zu. Und sie sorgen dafür, dass diese Lügen Bestand haben. Und damit ist aber auch klar, und auch das halte ich für sehr wichtig, dass wir das vor Augen haben, Gott ist nicht gegen diese Irrlehrer als Menschen. Er liebt diese Menschen, er liebt die ganze Welt. Und selbst wenn es Leute sind, die Irrtum und Lüge verbreiten, sind sie nicht für alle Zeit raus bei Gott, sondern auch sie sind eingeladen, kommt. Kommt zu Gott, kommt in die Schule Jesu und lasst euch komplett verändern. Angefangen damit, dass er euch liebt und er auch eure Schuld vergibt und ihr diese Vergebung annehmen könnt. Und auch wir kämpfen nicht gegen diese Menschen und haben nichts gegen sie und sind aufgefordert, auch sie zu lieben. Und wir sind nicht der Club der Gerechten und die anderen nicht. Wir sind befreit aus Gnade. Aber Lügen haben Macht und diese Macht muss Gott den Lügen nehmen. Das noch zu diesem Vers. Und jetzt möchte ich versuchen, vor allem das, was wir hier im Gesamten haben, aber dann vor allem in diesem Vers 2 haben, nochmal zu erklären, worum es hier geht und was das für uns bedeutet. Also unser Problem, was wir heute haben oder was wir generell haben, ist als Menschen, wir wollen wissen, was wahr ist. Und wir müssen wissen, was wahr ist. Und wir heute haben da nicht die Weisheit und den Durchblick der Apostel. Und es gibt auch keine allgemeine Autorität mehr über die christliche Lehre. Was wir aber haben, ist eben so viele verschiedene Meinungen, verschiedene Lehrgebäude und christliche Gruppen, die zum Teil deutlich andere Dinge behaupten. Und da ist die Frage, die man sich manchmal stellt, vielleicht oft stellt, wer von ihnen hat Recht? Und diese Frage kann man dann weiterstellen oder wird auch gestellt und muss gestellt werden, glaube ich. Wenn nicht alle gleichzeitig Recht haben können, gibt es irgendwann einen Punkt, wo jemand auch nicht mehr christlich ist? Also so wie, wie im Sinn von Johannes hier. Gibt es da irgendwann einen Punkt und ab wann ist das der Punkt? Und das sind sehr schwere Fragen. Und auch dazu, zu den Fragen selbst, gibt es wieder verschiedene Meinungen und Herangehensweisen. Die einen waren sehr viel vor anderen, die einen anderen waren gar nicht vor anderen. Und ich glaube, wir müssen da auch wirklich vorsichtig sein und Gott sehr, sehr viel um Gnade und Leitung bitten. Und ich selbst beanspruche auch nicht, da die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben, hoffe aber, dass dem einen oder anderen hilft, was ich jetzt dazu sage. Und dann können wir einmal diese Grafik uns anschauen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Grafik. Und zwar ging es da auch im ersten Johannesbrief vor ein paar Monaten schon mal um das Thema Irrlehre, Leute, die Menschen hinter sich sammeln wollen und nicht hinter dem Christus, nicht hinter Jesus. Und da habe ich unterschieden zwischen starker Lehre, schwacher Lehre und Irrlehre. Und dass das jeweils sozusagen ein Gedankengebäude ist. So, und starke Lehre, schwache Lehre, die bauen noch auf Jesus Christus auf. Die haben das Fundament, die verbreiten den christlichen Glauben, die reden von Jesus, die führen zu Jesus. Bei ihr Lehre, die benutzen vielleicht auch noch den Namen Jesus, aber führen eigentlich weg von ihm. Wie die Gnostiker, sie benutzen den Namen Jesus, aber es ist nicht wirklich der wahre biblische Jesus. So, bei schwacher Lehre sind dann vielleicht schon noch ein paar Ungereimtheiten drin, ein paar falsche Aussagen, aber sie vermitteln eben trotzdem immer noch den wahren Jesus und führen zu Jesus, sodass Jesus ja in richtiger Weise verkündigt wird. Und daran, an dieser Unterscheidung und an diesen Begrifflichkeiten, würde ich heute gerne anknüpfen. Und das mit einer zweiten Grafik, die ihr hier sehen könnt und die uns meiner Meinung nach, oder die helfen kann, zu lernen oder zu schauen, wie man das jetzt genau voneinander unterscheiden kann. Und da machen wir jetzt weiter, oder sage ich mal, okay, wenn wir jetzt dieses starke Lehrgebäude, was wir als erstes gesehen haben, nehmen und überlegen, okay, wie sieht das jetzt aus? Und da ist das hier mein Vorschlag. So, bei einer starken Lehre sind die Schwerpunkte, es gibt verschiedene Schwerpunkte in der Dogmatik, verschiedene Bereiche der Lehre, sind die Schwerpunkte gut und richtig gesetzt. Und auch je näher am Kern, desto richtiger sind wirklich alle Aussagen. So, und richtige Schwerpunkte, dass die Schwerpunkte richtig gesetzt sind, heißt, so wie die Bibel die Themen gewichtet, so sind sie auch bei einem Lehrer gewichtet, wie er darüber spricht. So, und da geht es bei der Bibel eben vor allem im Zentrum der Bibel, im Zentrum des christlichen Glaubens, um Gott, um die Dreieinigkeit und um Jesus Christus, wer er ist und was er Wunderbares getan hat. Also hier in der Mitte, weiß ich, ob man es von hinten lesen kann, Christologie, die Lehre über Jesus, die Lehre über die Dreieinigkeit, wie Gott ist, was er getan hat. Und geht es dann darum, wie er eine Liebesbeziehung zum Menschen eingegangen ist. Deshalb ist es auch wichtig, was sagt die Bibel denn? Wie ist der Mensch? Und was ist der Mensch? Und dann eben vor allem, wie Gott diese Liebesbeziehung zu dem Menschen eingeht. Was man begrifflich fassen kann unter dem Begriff, wie er ihm das Heil schenkt. und wie sich dieses Heil dann immer mehr in seinem Leben auswirkt. Also was sagt die Bibel über das Heil, über diese konkrete Liebesbeziehung als extra Bereich? Und im Zentrum geht es um Gott und um diese Liebesbeziehung. So, und am Rand gibt es dann noch mehrere Bereiche, wo man auch sich über Gedanken machen kann, wie nah jetzt was am Zentrum ist. Und dann müsst ihr auch hier bei der Grafik jetzt nicht alles zu genau anschauen und das versuchen zu erfassen. Es ist auch nur ein Modell. Also die Wirklichkeit ist immer komplexer, es ist nur ein Modell. Müsst auch nicht schauen, okay, wie sind da jetzt wie viele Überschneidungen und wo ist was angeordnet, das ist nicht so wichtig. Wie gesagt, in der Theologie oder in der Wirklichkeit ist immer alles komplexer und in der Theologie und in der Bibel und in echt, da hängen die Sachen sowieso super stark alle miteinander zusammen. Das soll dadurch ausgedrückt werden, dass es ein Ganzes ist, dass die Sachen zusammenhängen und dass es eben ein Zentrum gibt und verschiedene äußere Schichten darum. Und auch selbst bei den äußeren Schichten oder äußeren Bereichen wie Gemeinde oder Zukunft, selbst da gibt es Sachen, ne, wenn ihr hier guckt, die sind näher am Zentrum. Aber der Großteil dieses Bereichs ist nicht so sehr am Zentrum, sondern sind Bereiche, die dann eher woanders oder wo man unterschiedlicher Meinung sein kann. Aber manche Sachen tangieren schon noch ein Stück weit das Zentrum. So, und das Gleiche gibt es jetzt nochmal im Bereich der Ethik, die man davon trennen kann, aber eben auch wieder ganz viel miteinander zu tun hat. So, da kommt das Gleiche nochmal in Rot. So, auch hier lehrt die Bibel nicht nur, wie sind die Sachen, sondern wie sollen die Sachen sein. Die Bibel gibt ein Wertesystem mit. Und zwar so, dass auch da bestimmte Schwerpunkte erkennbar sind. Und die dann auch, glaube ich, viel mit den Schwerpunkten hier drüben zu tun haben. Also so wie es hier im Kern um Gott geht und er selbst im tiefsten Kern Liebe ist, ist eigentlich nur logisch, dass es auch im Kern der christlichen Ethik um Liebe geht. Um Liebe zu Gott, um Liebe untereinander. Und dass es auch bedeutet, wie er sein Leben hingegeben hat, sollen wir auch das Leben hingeben. Das ganze Leben, dass dann alle Bereiche davon betroffen sind. Ne? Das Zentrum wirkt sich auf alles andere aus. Also sehr viel spannende Sachen, die man dazu sagen könnte. Auch die Verbindung zwischen Erschenkt Heil und was hat es mit unserem Charakter zu tun, dass auch das in der Bibel stark gewichtet ist, nicht nur, oder in erster Linie nicht, was sollen wir tun, sondern wie sollen wir als Menschen sein, Charaktereigenschaften, Tugenden, Frucht des Geistes. Oder auch was das dann wieder vor allem für Auswirkungen auf die Beziehungen hat, die wir konkret leben. Auch da könnte man sehr viel Wichtiges zu sagen. So, meine Meinung ist, eine starke Lehre ist vor allem das, wo sie die Dinge so gewichtet, wie Gott sie in der Bibel gewichtet. So, und dann ist aber selbst bei starken Lehrgebäuden damit zu rechnen, dass dann je weiter man in speziellere Themen und Randbereiche reingeht, auch da falsche Aussagen drin sind. Also keiner von uns wird zu allem komplett alles richtig sagen. Aber es bleibt trotzdem eine starke Lehre, wenn die Sachen richtig gewichtet sind und viel auch von den konkreten Aussagen stimmt, vor allem im Zentrum und auch in den äußeren Schichten. Aber das nach außen hin, je weiter man nach außen geht, desto mehr, oder das wird man bei jedem Lehrgebäude Sachen finden. So, was ist dann jetzt eine schwache Lehre? Schwache Lehre ist, wenn entweder vermehrte falsche Aussagen da sind oder Schwerpunkte ungünstig gesetzt sind, aber so, dass das Zentrum davon nicht verletzt oder nicht ersetzt ist. Und das ist dann nicht gut, wenn ein Lehrgebäude schwach ist und es zeigt nicht die ganze Schönheit von allem, wie Gott es gemacht hat, aber es ist keine Irrlehre, sondern Gott ist mit da dabei. Wann ist zum Beispiel ein Schwerpunkt leicht ungünstig gesetzt und dadurch die Lehre etwas schwächer? Zum Beispiel, wenn jemand bei dem, was er über den Menschen sagt, er immer nur die Sündhaftigkeit des Menschen betont. Also er ganz viel sagt, wie schlecht und wie sündig der Mensch ist, dann kann das irgendwann zu viel sein, dass es verzerrt ist im Vergleich zu dem, was die Bibel sagt. Weil die Bibel sagt noch mehr über den Menschen und sagt auch ein Pardon zu diesem, dass der Mensch schlecht ist. Die Bibel sagt auch, der Mensch ist wunderbar geschaffen und mit einer hohen Würde ausgestattet. Das führt dann meistens dazu, wenn da eine Einseitigkeit drin ist, dass auch im Bereich der Ethik das ein oder andere eben nicht ganz so gelehrt oder auch nicht so gelebt wird, wie es sein soll. Aber dass, wie gesagt, Gott trotzdem sozusagen seinen Segen dazu gibt und diese Lehre, bei denen sonst das Zentrum stimmt, und bei diesem Lehrer, bei denen sonst das Zentrum stimmt, dass der da trotzdem zu Gott gehört, auch wenn die Lehre etwas schwächer ist. Und dadurch ist dann auch, wenn so in einem Punkt, dadurch ist dann auch noch nicht das ganze Lehrgebäude schwach, aber an einer Stelle geschwächt und das kann sich dann auch häufen. Andere Beispiele, zum Beispiel, wenn jemand so bestimmte Lieblingsthemen hat, also das Zentrum bei ihm auch vorkommt, aber er ist halt doch relativ viel, zum Beispiel über die Bünde im Alten Testament redet oder über die Auserwählung oder über Ehe. Und dann würde ich sagen, sind da die Schwerpunkte zum Teil sehr ungünstig gesetzt. Nicht im Sinne der Bibel. Wenn viel über diese Lieblingsthemen oder nur über diese Lieblingsthemen oder ja, viel über diese Lieblingsthemen geredet wird und schon auch das Zentrum betont wird oder die Verbindungen dazu aufgezeigt werden, ist das, glaube ich, nicht im Sinne der Bibel, aber noch keine Irrlehre. So, und ab wann ist dann aber der Punkt, wo das nicht mehr nur ungünstig gesetzt ist? Also wo ein Lehrgebäude nicht mehr christlich ist, weil auch deren Vertreter nicht wirklich verstanden hat, dass es im Zentrum um Gott und um seine Liebesbeziehung zu uns geht. Oder sie das auch nicht ausleben. Woran erkennt man, wann das der Fall ist? Ich würde sagen, wenn das Zentrum verletzt oder ersetzt ist. Und da kann es einen sehr unscharfen Übergang geben zwischen schwacher Lehre und Irrlehre, wo das gar nicht immer leicht ist zu erkennen. Zum Beispiel, wenn viel gelehrt wird, dass Gott für uns da ist, ist das absolut richtig. Gott ist ein Menschenfreund und er will uns Gutes. Aber kann das dann irgendwann fragwürdig werden? Weil wenn da jemand wirklich komplett einseitig ist und es dann vom Kern wirklich entscheidend was wegnimmt, also wenn bei ihm dann niemals vorkommt, dass es auch um Gottes Ehre geht, dass es um Gott geht und dass es auch zuerst um Gott geht und Gott groß und mächtig ist und Gott bei ihm immer nur gesehen wird als der, der unsere Wünsche erfüllen muss. Und es geht letztlich nur um den Menschen, dass er sich verwirklicht und mit ihm alles gut ist und Gott hilft ihm halt dabei. Da würde ich sagen, ist das nicht der Gott der Bibel. Weil da zu stark am Zentrum was verändert wurde. Es wurde völlig ausgetauscht. Und dann steht da ein anderer Geist dahinter. Auch wenn da Wörter wie Jesus, Gott oder Liebe benutzt werden. Oder auch wenn andere Randthemen zum alleinigen Kernthema gemacht werden und so getan wird, als sei das der christliche Glaube. Also wenn zum Beispiel immer nur geschaut wird, was sagt die Bibel, was Gott gebietet, was wir tun sollen. Also komplett nur der Schwerpunkt auf den Geboten. Da würde ich sagen, wurde das Zentrum mit einem falschen Schwerpunkt gefüllt und 90% der biblischen Texte rausgestrichen. Und das heißt übrigens nicht, dass man nicht auch auffordern darf zu dem, was Gottes Wort uns vorschreibt. Aber wenn niemals Gott und Gnade, niemals Gnade und Liebe gepredigt werden und auch nie einfach das, wie Gott ist und was Gott getan hat, dann ist das doch nicht das, wie Gott uns gegenübertritt. Da würde ich sagen, steht da ein anderer Geist dahinter. Genauso, wenn wir nur über Ethik predigen oder gepredigt wird oder nur über Dogmatik, bei unserem Gott kommt beides zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere, wobei sich die Ethik immer aus der Dogmatik ergibt. Also Gott liebt uns, weil er Liebe ist und deshalb sollen wir einander und andere lieben. Also wenn Schwerpunkte völlig einseitig gesetzt sind und zwar so, dass wichtige Aspekte aus dem Zentrum nie vorkommen, würde ich sagen, ist das nicht die Wahrheit, die wir von Gott haben, sondern ihr Lehre. Oder eine zweite Sache, woran man erkennt, hier ist das Zentrum so verletzt, dass es keine christliche Lehre mehr ist. Also nicht, wenn was anderes ins Zentrum gesetzt wurde, sondern wenn innerhalb diesem Bereich im Zentrum wichtige Aspekte nie vorkommen. Also zum Beispiel, wenn schon auch über Jesus gepredigt wird, er aber immer nur über ihn als Mensch predigt. Er darüber predigt, wie gut er als Mensch war, was für ein weiser Lehrer, ein guter Freund er war und so weiter. Wo man sich dann aber irgendwann fragen muss, okay, glaubt er auch an Jesu Göttlichkeit? Wenn es einer nie erwähnt, dass aber innerhalb dieses Kernbereichs einfach so ein wichtiger Aspekt ist, weiß ich nicht, ob diese Lehre dann verstanden hat, wie wichtig Jesu Göttlichkeit für den christlichen Glauben ist. Weil an Jesu Göttlichkeit hängt viel. Daran hängt seine Autorität und daran hängt auch, ob er uns wirklich erlöst hat oder nicht. Ein Lehrgebäude ohne Jesus als Gott ist nicht christlich. Und dann gibt es einen dritten Fall, wo es um Irrlehre geht. Nämlich, wenn bei den Kernbereichen wichtige Aspekte nicht nur nie vorkommen, sondern auch gesagt wird, dass es die nicht gibt. Zum Beispiel wie bei den Gnostikern hier zur Zeit von Johannes, wo gesagt wurde, dass Jesus nicht ganz Mensch war. Also, dass sie das nicht nur verschweigen oder gar nicht auf dem Schirm haben, sondern sie klar sagen, nee, war er nicht. Also sie nicht nur am Rand eine falsche Aussage drin haben, sondern wirklich bei entscheidenden Lehraussagen sie falsche Aussagen drin haben. Beim Wesen Gottes, beim Kreuzestod Jesu, bei seiner Auferstehung, bei der Bedürftigkeit des Menschen, bei dem Wunder einer von Gott frei geschenkten Gnade oder bei der Tatsache, dass wir als Menschen darauf reagieren müssen, und zwar mit Umkehr und einer ganzen Lebenshingabe. Und je mehr wir dann an den Rand kommen, desto weniger entscheidend sind da dann diese unterschiedlichen Meinungen. Also im Bereich von, wie geschieht das, dass Gott uns das Heil schenkt und uns Heil macht, da gibt es vielleicht noch mehr Sachen. Bei der Lehre über den Menschen gibt es vielleicht auch noch ein, zwei Sachen, wo es sein kann, dass wenn man das da was falsch sieht, dass es dann nicht mehr wirklich christlich ist. Und bei allen anderen Sachen ist es dann halt tendenziell nur schwache Lehre. So, das war jetzt viel für heute Morgen. Lass mich noch einmal sagen, was das Entscheidende ist, was wir machen müssen, was Johannes hier sagt. Wir müssen hier in der Mitte und hier in der Mitte bei beiden sozusagen unsere Pinnnadel reinstecken und von da aus ergibt sich dann alles andere. Damit kann man vieles, fast alles andere begründen, daran hängt alles andere und wenn wir das im Kern möglichst fest haben, können wir mit diesem Kern auch alles andere prüfen und daran alles messen. Und der Kern ist, Jesus, dieser herrliche und wunderbare Gott, der ins Fleisch gekommen ist, er selbst, Gott, Jesus Christus, er ist der Kern. Gott wird Mensch, weil er so wunderbar ist, wie er ist und weil er Interesse an uns hat, an unserem ganzen Leben und unserem ganzen Herzen und wir ihn ins echte Leben ranlassen können und müssen, egal wie viel Sünde und Dunkelheit da drin ist. Daran muss sich jede sogenannte christliche Lehre messen, an dem Jesus, dem Messias, der ins Fleisch gekommen ist. Wenn du heute hier bist und du kein Christ bist und jetzt denkst, ach du meine Güte, wie sind die denn hier drauf? Da kann man ja mehr falsch machen als richtig oder überhaupt zu bedenken oder überhaupt zu behaupten, es gibt nur eine Wahrheit, ist mir schon zu krass. Du musst dem nicht allem zustimmen, wenn du das alles für unsinnig hältst, dann nimm doch wenigstens diesen einen Satz hier aus dem Zentrum mit, dass es im christlichen Glauben darum geht, dass Gott aus Liebe Mensch wurde, weil er Interesse auch an dir persönlich hat und er dich mit einer Liebesbeziehung zu ihm beschenken möchte, die dein ganzes Leben verändern kann und soll. Und jetzt machen wir noch einen sehr kurzen zweiten Punkt. Der ganze Jesus mit den ganzen Auswirkungen, das war der erste und das bedeutet dann auch, dass der zweite Punkt, Gnade und Wahrheit sind größer als Klemmer und Macht. Denn in Vers 4 heißt es, ihr seid aus Gott Kinder und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Johannes sagt den Gläubigen zu, ihr seid aus Gott. Und ihr habt die falschen Lehrer überwunden. Und das habt ihr nicht einfach selbst geschafft, sondern hat Gott euch geschenkt. Weil er hat seinen Geist in euch gegeben und er ist so viel größer und mächtiger als alles, was sonst in dieser Welt regiert. Dieses, ihr habt sie überwunden, ist ein allgemeines Überwundenhaben. Das heißt nicht, dass man ihr Lehrer niemals auf den Leim geht. Deswegen soll man sie ja prüfen. Es ist wirklich eine Gefahr. Überwunden heißt, ihr habt die Möglichkeit, ihre Lügen aufzudecken und habt die Möglichkeit, ihre angenehmeren Botschaften denen zu widerstehen. Gott vermag euch davor zu schützen und sie werden euch auch euer ewiges Heil nicht wegnehmen können. Was Gott in euch tut, diese Lebensveränderung, die er wirkt, seine persönliche Gegenwart, das ist so viel stärker und besser als alles, was in der Welt vielleicht mehr gilt. Es sieht kleiner aus, schwächer, unbedeutender. Ist es aber nicht. Weil was bringt es, wenn man nur das hat, was diese Welt zu bieten hat? Vers 5. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Also die Irrlehrer haben sich wirklich nicht zu Gott hinbewegt. Sie haben ein paar christliche Vokabeln übernommen, aber artikulieren damit nur die alten, zwar schönen Stories, die man gerne hört, aber wo es letztlich nur um das Leben ohne Gott, ohne seine Möglichkeiten, ohne seine Autorität und damit auch ohne seine Liebe geht. Und so schön und gut diese Welt in Teilen als Schöpfung Gottes auch immer noch ist, es gibt mehr. Diese Welt ist niemals der größte Schatz. Und diese Welt ist niemals die eigentliche Bühne, auf der wir stehen. Unser Leben findet vor allem vor Gott statt. Und er ist der größte Schatz, den wir haben können. Weil bei ihm finden wir Wahrheit, wahre Worte, wahre Aussagen und sogar wahre Worte der Annahme. Vers 6. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wer aus Gott ist, der hört die guten Worte des Evangeliums. Das Evangelium, das ist die Wahrheit. Und dann ist der christliche Glaube in gewisser Weise wie die Sonne. Aus rein irdischer Perspektive, wenn wir hier auf dem Boden stehen und in den Himmel gucken, ohne weiteres Wissen über die Sonne, sieht die Sonne oben am Himmel recht klein aus und auch unscheinbar. Einfach eine weiße Kugel, manchmal ein bisschen gelblich und Richtung Horizont immer röter. Aber wo das Leben ist, das ist doch hier auf der Erde, eine große Weite und so eine riesige Ausdehnung, hier passiert was, hier ist es schön, hier ist das Leben. Aber in Wirklichkeit ist dieses viel kleinere und unscheinbarere, was da oben so unerreichbar zu sein scheint, so viel größer, so viel wichtiger und mächtiger, als man auf den ersten Blick und ohne weiteres Wissen meinen könnte. Und ohne das Leben hier auf der Erde auch nicht möglich wäre. C.S. Lewis hat mal gesagt, ich habe das schon mal zitiert, aber es ist einfach nach wie vor sehr super klasse. Er sagt, ich glaube an Christus, so wie ich glaube, dass die Sonne aufgegangen ist. Nicht nur, weil ich sie sehe, sondern weil ich durch sie alles andere sehe. Zitat Ende. Der christliche Glaube scheint uns auch manchmal weit weg, unscheinbar. Manchmal nicht wichtig genug, manchmal auch abstoßend, verärgernd oder auch zu komplex, zu paradox. Aber er ist immer wahr. Wegen Jesus. Weil wir ihn persönlich kennengelernt haben. Und durch ihn auch alles andere sehen. Wahrheit ist besser als Größe und Attraktion. Gnade ist wichtiger als Klemmer und Macht. Viele unserer Kirchen und Gemeinden überlegen fieberhaft, wie man in einer nachchristlichen Gesellschaft wieder eine größere Rolle spielen kann. Und versteht mich nicht falsch, ich schätze dieses Anliegen. Und ich denke auch immer wieder darüber nach. Aber ich glaube, dass da das Pferd vom falschen Ende aufgezäumt wird. Wir müssen schlicht viel mehr fragen, wie können wir treu auf Gottes Reden und Handeln in Jesus Christus reagieren. Was, wenn uns Jesu Fleischwertung Gott in vollkommener Gnade und Wahrheit begegnet ist. Dann müssen wir erstmal einfach vor ihn treten und zuhören. Alles andere weglegen und ihn nehmen mit allem, was dazugehört. Und dann in genau dieser Gnade und Wahrheit Beziehung leben. Mit ihm und miteinander. Statt fieberhaft zu überlegen, wie wir relevant und attraktiv sein können. Weil wenn wir das tun, wenn wir in der Beziehung mit ihm miteinander leben, aus seiner Liebe heraus, dann sind wir relevant und sind wir attraktiv. Weil die Beziehung zu ihm das Kostbarste ist, was wir weitergeben können. Amen. Und ich möchte uns noch Gottes Segen zusprechen, der unsere Zuflucht ist, zu dem wir immer kommen können. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und sei dir gnädig. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und gebe dir seinen Frieden. Amen.